Manche mögen jetzt denken, Thema Abendmahl, seit Jahrhunderten feiert die Kirche und die Gemeinde dieses Abendmahl und es gibt sicherlich hunderte von Beschreibungen und Hintergrundinformationen und Auslegungen zu diesem Abendmahl, das Jesus vor seinem Kreuzestod mit den Jüngern gefeiert hat und das ein Auftrag an die Gemeinde gleichzeitig erteilt hat, dieses Abendmahl immer zu feiern, so lange, bis er wiederkommt. Und damit ist dieses Abendmahl durch alle Geschichte hindurch und durch alle Gemeinden und Kirchen eine zentrale Sache im Gottesdienst. Und das ist so und das wird auch so bleiben. Das wird so lange bleiben als zentraler Punkt dieser Jesus Christus dargestellt im Abendmahl, bis er wiederkommt. Das wird auch sich nicht verändern. Interessant ist, wenn man anfängt zu graben über den Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund, wann das denn so eingesetzt wurde, was da passierte. Es war ja das Passafest. Und es war das letzte Passafest, das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern da gefeiert hat. Also finden wir schon die Verknüpfung rüber zum Passafest, findet dieses Abendmahl letztendlich schon einen Hintergrund und ein Fundament im Passafest. Und das Passafest, das kennen wir, war das Fest, wo Gott dem Mose und Aaron beauftragt hat, immer sich vor Augen zu führen, dass Gott dieses Volk Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit hat. Das sollte einmal im Jahr und immer wiederholt in ganz bestimmter Form, genau beschrieben, gefeiert werden. Das sollten sie niemals vergessen, dass Gott ihr Befreier ist aus der Sklaverei in Ägypten. Und dann finden wir die Verbindung, was denn da passiert ist bei dieser Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten. Besonders das Bild mit dem Blut. Wir kennen die Geschichte mit dem Todesengel, der dann geschickt wurde und alle Erstgeburt tötete in Ägypten und die Häuser verschonte, indem das Blut eines Opferlamms an den Türpfosten gestrichen war. Ebenso finden wir im Buch Mose, dass die Seele des Menschen, das ist eine bildliche Beschreibung, die Seele des Menschen im Blut des Menschen enthalten ist. Und das war die Symbolik, da wurde ein Leben ausgeschüttet, eine Seele eines Opfertieres an die Türpfosten gestrichen zur Vergebung der Schuld, der Lebensschuld des Menschen, stellvertretend ein Opfertier. Das ist ein fester Bezugspunkt und heute können wir das im übertragenen Sinne sagen, dass dieses Blut, dieses Opferblut Jesu gestrichen auf meine Herzenstüre mich von der Schuld, der Lebensschuld befreit und zu einem Kind Gottes macht. Und der Glaube an diesen Jesus Christus genügt, um das zu bewirken, neues Leben in mich hineinschicken zu lassen. Da haben wir schon eine ziemlich deutliche Darstellung über den Wein, also über Wasser und Wein in dieser Form zu dem Abendmahl. Die Frage vor vielen Wochen tauchte einmal auf, wo haben wir denn den festen Bezug zu dem Brot? Beim Blut wird das eigentlich schon ziemlich, kann man das gut nachvollziehen, das greift Jesus auf und er ist das Opferlamm für unsere Sünden vor Gott und das ist am Kreuz ist dieses Blut vergossen worden, nachvollziehbar. Er sagt, ich gebe meinen Leib hin für euch, ja, auch das ist und bleibt so, aber es bleibt die Frage, wo ist der Bezugspunkt, gerade zu dem Brot und dem Leib, wo finde ich da eine Beschreibung, die vielleicht ähnlich logisch oder deutlich wird wie beim Blut. Und irgendwann, auch vor vielen Wochen, bei einer Vorbereitung mit dem Tilly, kam er an und sagt, ihm ist aufgefallen, taucht da der Name Melchisedek auf. Der wird im Hebräerbrief erwähnt, dieser Melchisedek, und da ist vor allen Dingen von der Ordnung Melchisedeks die Rede. Und diese Ordnung Melchisedeks scheint eine grundlegend tiefe Bedeutung zu haben. Diese Ordnung Melchisedeks hat ewiglich Gültigkeit. Da steckt also noch sehr viel drin. Dann hat der Hebräerbrief den Ruf, dass der Schreiber des Hebräerbriefes der einzige oder der beste ist im Neuen Testament, der das Alte und das Neue Testament verknüpft. Und die beste Beschreibung ist, wie denn der alte Bund in dem neuen Bund Jesu aufgeht. Und nicht aufgelöst wird, sondern aufgeht. Das heißt also, die Sache mit dem Melchisedek wird jetzt immer brisanter und interessanter und wir sollten drin graben. Und das sollten wir auch machen. Wir werden interessante Bezugspunkte finden. Es gibt eine Stelle, in dem dieser seltsame Melchisedek, Silke hat es verlesen, kein Vater, keine Mutter, man weiß nicht, wo er herkommt, man weiß nicht, wo er hingeht. Er ist eine außerordentlich hochgestellte Person, er wird auch benannt als Priester in Ewigkeit. Es ist eine ganz seltsame Beschreibung. Ich lese mal die Beschreibung, wo denn dieser Melchisedek, dieser hohe Priester, dieser König von Salem, was auch immer, den Abraham segnet an einer ganz bestimmten Stelle. Und das ist eine elementar wichtige Stelle in diesem Anfang unserer biblischen Beschreibung aus 1. Mose 14. Da zog der König Sodoms aus, ihm entgegen, als er zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm waren, in die Ebene Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war ein Priester des Elion. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von El Elyon, dem Schöpfer Himmels und der Erde, und gepriesen sei El Elyon, der deinen Feind in deine Hand gegeben hat. Hier müssen wir, und das habe ich gemacht, lange in der Geschichte graben, was denn da geschichtlich abgelaufen ist, und wir finden dann, gerade in dieser Wuppertaler Studienbibel, habe ich mich ja schon mal darüber ausgelassen, eine sehr eindrucksvolle Beschriftung oder eine Beschreibung über den Ablauf dieser Szene. Und da wird auch dieser Urgott der Urreligion, der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, der lebendige Gott, als El Elyon bezeichnet, als der Größte von allen, der später Jahwe hieß. Es gibt diesen, gerade dieser Name El Elyon hat eine außerordentlich hohe Bedeutung zu dieser Zeit, in der Urzeit, in den Anfängen Abrahams. Hier hat offensichtlich Abraham einen, mit seinen Leuten, man vermutet mit 380, 390 Leuten, einen Krieg geführt gegen andere Könige und hat gesiegt. Und zu dieser Zeit war es üblich, dass man dem Sieger einer kriegerischen Auseinandersetzung ein Siegeszeichen überreichte. Und dieses Siegeszeichen war eine wichtige symbolische Handlung. Du bist jetzt der Sieger und du hast alles in deiner Hand jetzt, auch die Beute. Und dieses Siegeszeichen war was? Brot und Wasser. Bei höher gestellten Leuten brachte man als Siegeszeichen Brot und Wein. Bei Königen und bei höher gestellten Menschen nahm man anstatt Wasser nahm man Wein. Und diese Symbolik, dieses Brot und dieser Wein hatte eine, in dieser Darstellung wurde überbracht vom hohen Priester des El Elyon. Und damit bedeutet dieses Siegeszeichen hat eine ewige, tiefgreifende Bedeutung. Und zwar eine Bedeutung für das Leben. Ohne Brot verhungert der Mensch. Ohne Wasser, ohne Wein verdurstet der Mensch. Hier wird von dem hohen Priester des El Elyon, des allmächtigen Gottes, Abraham das Leben gereicht. Dieses Leben, diese Darstellung des Lebens bedeutet im Hintergrund, dass Gott dem Abraham durch den hohen Priester sagt: Ich schließe dich wieder an die Quelle des Lebens an, an mich. Dich, Abraham, und deine Nachkommen und das Volk, das ich aus dir bilden werde, ich schließe dich und dieses Volk, das mir zum Heiligtum wird, an meine Quelle wieder an. An diese Quelle, die die Menschheit beim Sündenfall abgetrennt hat und nicht wiederherstellen kann von sich aus. Ich habe dich auserwählt, dich an diese Lebensquelle wieder anzuschließen. Das ist ein Siegeszeichen. Ich bringe dir den Sieg und ich bringe dir das Leben. Und noch viel mehr übermittelt Melchisedek von diesem El Elyon, von diesem großen Gott an Abraham: Mit diesem Symbol bin ich auch gleichzeitig dein Versorger. Ich kümmere mich um dich. Ich bin der, der für dich streitet. Ich bin dein Schutz. Ich bin der, der dich am Leben erhält. Ich bin dein Begleiter. Ich bin der, der mit dir ein Volk aufbaut in einer gottesfernen Welt. Ein gottesnahes, lebendiges Volk baue ich mit dir auf, wie eine Enklave auf einer gottesfernen Erde. Und das tue ich für alle Ewigkeit. Und damit du siehst, dass ich diese Zusage, dass ich so zu dir stehe und niemals davon abweichen werde, werde ich diese Zusage mit einem Siegel, mit einem Band umschließen. Mit dem Bund des Alten Testamentes. Ich, El Elyon, verpflichte mich, diese Zusage, dich an die Quelle des Lebens anzuschließen und dich immer zu versorgen und dich zu schützen und dich zu führen, diese Zusage gilt für immer. Ich werde niemals davon abweichen und darum schließe ich ein Band drumherum, diesen Bund. Hammer, oder? Das ist der erste wichtige Teil dieser Melchisedek, den wir immer noch nicht so richtig zuordnen können, weil das eine Person ist, die ein Priester, ein hoher Priester Gottes war. Und Gott konnte Abraham nicht persönlich gegenübertreten, denn der Sündenfall hatte das bewirkt, dass kein Mensch Gott sehen kann, ohne zu sterben. Also schickte Gott einen hohen Priester, Melchisedeks, um diese Botschaft zu überbringen. Siegeszeichen, Zeichen für das Leben, Brot und Wein. Das war der erste, der Start des alttestamentlichen Bundes. Es war eine Zusage Gottes an Abraham und seine Nachkommen für alle Zeiten. Jetzt gehen wir in der Geschichte weiter. Daraus hat sich tatsächlich ein heiliges Volk entwickelt, ein Volk nach dem Herzen Gottes, mit allem, was dazugehört, das Volk Israel. Aus dem Samen Abrahams, Isaak und Jakobs. Übrigens hat Gott diesen Bund mit Abraham geschlossen, weil Abraham ein uneingeschränktes Vertrauen seinem Gott gegenübergebracht hat und war bereit, seinen eigenen Sohn für Gott zu opfern. Und Gott sah dieses uneingeschränkte Vertrauen, das Abraham ihm brachte, und begegnete ihm mit dem gleichen Vertrauen, uneingeschränkt, dass er zu ihm steht. Die Entwicklung dieses Volkes hatte ganz viele Höhen und Tiefen und irgendwann im Laufe der Jahrhunderte wurde tatsächlich aus diesem Urvater auf Abraham ein Volk Israel. Dieses Volk, und da brauchen wir nur in den Spiegel zu schauen, hat aber immer wieder diesen Bund gebrochen und diese Beziehung verletzt und zerstört. Immer wieder aufs Neue. Das Resultat war das Sklavenhaus in Ägypten. Diese Sklavenherrschaft dauerte ungefähr, so gibt es Geschichtsschreiber, die das vermuten oder die das relativ gut recherchiert haben, hat wohl gedauert von 1800 vor Christus bis 1400 vor Christus circa. Und dann schrie das Volk zu Gott in ihrem Elend und hat Gott an diesen Bund erinnert. Und Gott hörte ihr Schreien, beruft Mose und seine Leute und befreit dieses Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten und führt sie in das gelobte Land. In dem gelobten Land, wir kennen die 40 Jahre Wüstenwanderung, alles was da passiert ist, in den 40 Jahren Wüstenwanderung, in dem gelobten Land wird das Passa gefeiert. Und der Auftrag war, und hier taucht die zweite Symbolik auf, wieder mit Brot und Wein, das Siegeszeichen. Gott sagt seinem Volk im Passafest, erinnert euch daran, das ist ein Siegeszeichen. Ich habe für euch den Sieg errungen. Ich habe euren Todesfeind, den Ägypter, getötet. Ich habe euch befreit. Ich habe mich an meinen Bund gehalten. Ich habe alle Erstgeburt getötet. Ich habe die Plagen gebracht über das ägyptische Pharaonenhaus und ich habe das Schilfmeer geteilt. Und in diesem Schilfmeer ist kein Israelit verletzt oder ertrunken, Sie sind alle rübergekommen, ohne Ausnahme, und kein Ägypter hat den Durchzug durchs Schilfsmeer überlebt. Ich habe für euch gekämpft. Ich bin der lebendige Gott. Ich habe euch versorgt mit Manna und Wachteln in der Wüste. Ich habe euch geführt mit Feuer und Wolkensäule. Ich bin der Sieger. Ich habe für dich gekämpft. Und ich schließe dich wieder an die Quelle des Lebens. Brot und Wein, Siegeszeichen. Brot und Wein heißt auch, ich, der lebendige Gott, gebe dir Zukunft und Hoffnung für alle Ewigkeit. Das wurde im Passafest gefeiert, bis heute. Das wurde dargestellt. Und wenn wir diesen Hintergrund jetzt sehen und auf uns wirken lassen, kommen wir zum dritten. Auch hier wieder erstaunlicherweise das dritte große Ereignis in unserer Bibel, wieder der Trinitätsgedanke, den wir jetzt hier nochmal wieder aufrollen müssten. Und zum dritten Mal und zum letzten Mal taucht Brot und Wein auf bei Jesus Christus bei dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern vor seinem Kreuzestod. Und auch hier ist im Hintergrund es ein Siegeszeichen. Hier wird Brot und Wein gereicht als Symbol für das Leben und als Symbol dafür, dass der Mensch, und zwar jeder Mensch, die Möglichkeit bekommt, durch Jesus Christus direkt an diese Quelle des Lebens wieder angeschlossen werden zu können. Jesus weiß, dass er einen Tag später einen fürchterlichen Tod erleiden wird und er wird sterben und er wird in die tiefsten Tiefen gehen und er wird als Sieger hervortreten. Er wird den Tod töten und wird auferstehen und leben. Und dieses Leben, das er dann in die Herzen der Menschen mit dem Heiligen Geist hineinpflanzt, dieses Leben durch den Glauben an Jesus Christus ist Sieg für alle Zeiten. Brot und Wein ist Sieg, ist ein Siegeszeichen. Er ist unser Versorger. Er schließt uns an die Quelle des ewigen Lebens. Er schickt diese Quelle quasi in unser Innerstes hinein. Und er gibt uns damit Zukunft und Hoffnung. Und interessanterweise wird dieses Siegeszeichen und dieses Lebenszeichen Brot und Wein jeden Sonntag gereicht, um uns daran zu erinnern, dass Jesus Christus diesen Weg geöffnet hat und dass der Glaube an ihm genügt, dieses Leben, dieses Siegeszeichen für uns in unserem Inneren als Sieg zu erleben, uns anzunehmen in dem zerfallenen menschlichen Körper. Und interessanterweise sagt Jesus nicht umsonst, ich werde zum letzten Mal dieses Brot und diesen Wein mit euch trinken, so lange, bis ich es wieder tue im Reiche Gottes. Das bedeutet auch, dass es ein viertes Mal nicht geben wird. Er hat nun den alten Bund erfüllt. Das, was Gott Abraham, dieser El Elyon, zugesagt hat, geht in Jesus Christus zur Erfüllung auf. Wenn das alttestamentliche Bundesvolk durch diesen Bund, durch Gott und durch die Erblinie von Abraham an die Quelle des Lebens angeschlossen war, so wird durch Jesus Christus dieser Bund erfüllt. Und wir sind nicht nur an der Quelle des Lebens angeschlossen, sondern wir sind Teil dieser Quelle. Gott macht uns zu Kindern und Kinder heißt Blutsverwandtschaft. Und Blutsverwandtschaft heißt Seele zu Seele. Gott und Jesus, wir sind eins, begreifbar? Nein, aber es ist Realität. Jesus, durch den Glauben an Jesus Christus, wird dieses Leben, das unser Sterben nicht greifen kann und das uns nichts nehmen kann, auch wenn es oft sehr, sehr schwer fällt, dass dieses Leben in uns wohnt in Ewigkeit und wir selber durch das Zeugnis zur Quelle des Lebens für andere Menschen werden können. Brot und Wein, Zukunft und Hoffnung, Lebenszeichen. Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus haben wir ewige Zukunft und ewige Hoffnung. Und das greift durch so lange, bis er wiederkommt. Wie gesagt, ein viertes Mal wird es nicht geben, denn die Zeichen sind erfüllt. Dreimal Brot und Wein, dreimal Leben, dreimal Zukunft und Hoffnung. Und so bekommt das Abendmahl eine völlig neue Bedeutung. Wir feiern jetzt den Sieg im Abendmahl mit Jesus Christus. Und dieser Sieg beinhaltet, dass wir ein Leben in uns tragen, das niemals enden wird, das ein Geschenk Gottes ist durch den Glauben an Jesus Christus, durch seinen Opfertod. Und dann ist Abendmahl ja ein Siegesfest. Es ist das Fest zum Leben. Wir bekommen alles. Er ist unser Versorger. Er streitet für uns. Er sagt, ich stehe an deiner Seite. Ich kämpfe für dich und ich führe dich. Ich bin deine Feuer- und Wolkensäule jeden Tag. Es ist ja, genial. Brot und Wein heißt Zukunft und Hoffnung in Jesus Christus für alle, die daran glauben. Der alte Bund ist ausgeweitet, auf die ganze Menschheit hin ausgerichtet, wenn auch dieses Leben am Anfang erst zugedacht war für das alttestamentliche Bundesvolk, so ist es jetzt für jeden Menschen, der glaubt, ist dieser Bund geöffnet und die Zusage Gottes, zu der er sich verpflichtet hat, steht. So lange, bis Jesus Christus wiederkommt. Interessanterweise, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, gab es nach dem großen Gericht im Alten Testament und auch der Zerstörung des Tempels und Jerusalems die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon. Und nach der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon konnte durch den Schutz der, ich sag mal in Anführungsstrichen, den Schutz des persischen Königs und des persischen Reiches Tempel und die Jerusalem wieder aufgebaut werden. Im Zweiten Weltkrieg gab es das Gericht für das jüdische Volk, eine industriell organisierte Tötung eines ganzen Volkes, Holocaust. Das Gericht Gottes an seinem Volk, danach die Gnadenzeit, 70 Jahre Staat Israel, der voriges Jahr 70 Jahre alt wurde. Es sind Zeichen, es sind Dinge, die wir beobachten sollten, ohne zu spekulieren, aber wir sehen deutlich, dass alles das, was Gott in seiner Verheißung in dem alten Bund angekündigt und geredet hat, dass dieses in Erfüllung gegangen ist und in Erfüllung gehen wird. Er steht zu seinem Wort für alle Ewigkeit, wie er zu Abraham durch Melchisedek geredet hat. Amen.